Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Italien und Spanien bekommen neues Geld und erst noch günstiger als erwartet. Aber Ungarn hilft das wenig, das Land steht am Rande des Bankrotts. Dann empört euch, rufen die einen, entspannt euch, die anderen.
Die Leute haben einen unglaublichen Neid gegen Menschen, die Macht haben und Menschen, die viel verdienen. Mich stört es vor allem, dass sie so urteilen und so richten und so erhaben tun, wie wenn sie fehlerfrei wären.
Der Fall Hildebrand spaltet die Nation. Ein Blick in die Schweizer Volksseele. Und schließlich Haiti. 2 Jahre nach dem verheerenden Beben leben noch immer Hunderttausende in Zelten. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Italien und Spanien können aufatmen, zumindest ein kleines bisschen. Sie haben heute an den Finanzmärkten neues Geld aufnehmen können und das zu attraktiven Zinsen. Die Medizin der Europäischen Zentralbank EZB, billiges Geld in das Bankensystem zu pumpen, die zeigt also eine erste positive Wirkung. Manuel Rentsch.
Spanien und Italien haben offensichtlich ihre Kreditwürdigkeit nicht verloren. Anleger wie Banken, Pensionskassen und Private sind wieder bereit, den beiden hochverschuldeten Ländern Geld auszuleihen, zu deutlich besseren Konditionen als noch vor ein paar Wochen. Spanien zahlt für 3-jährige Anleihen einen Zins von 3,4%. Letztmals waren es mehr als 5%. Italien wiederum bezahlt für 1-jährige Anleihen Zinsen, die nur noch halb so hoch sind wie im Dezember. Insgesamt haben die beiden Länder heute gut 20 Milliarden an neuen Geldern aufgenommen, mehr als eigentlich geplant war. Italien und Spanien stehen derzeit speziell im Fokus, weil beide Länder in diesem Jahr Dutzende von Milliarden Euro an Krediten aufnehmen müssen, um die Schulden und Staatsdefizite zu finanzieren. Die Lage auf den Finanzmärkten hat sich also etwas entspannt. Ende Dezember hat die Europäische Zentralbank das Bankensystem mit billigen Krediten im Umfang von fast 500 Milliarden Euro versorgt. Die Banken sind deshalb eher bereit, wieder Staatsanleihen zu zeichnen, weil sie auf viel flüssigem Geld sitzen, das angelegt werden soll. Insofern zeigt die Rettungsmaßnahme der EZB erstmals Wirkung, zumindest bei den kurzfristigen Staatsanleihen. Etwas zurückhaltender sind die Investoren nach wie vor bei Krediten mit Laufzeiten von mehr als 10 Jahren. Bei den langfristigen Krediten fehlt das Vertrauen.
Mehr zur finanziellen Situation in der Eurozone gleich nach den Nachrichten. Und die hat Eva Gammeter.
Der Leitzins für die 17 Euro-Staaten bleibt bei 1%. Das hat die Europäische Zentralbank entschieden. Experten hatten mit diesem Entscheid gerechnet, nachdem die Zentralbank den Zins zuletzt 2-mal in Folge gesenkt hatte. Heute hat sich erstmals ein Mitglied des Bankrats zum Fall Hildebrand geäußert, neben dem Präsidenten Hans-Uli Rakenbass, und zwar der Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse, Gerold Bührer. Er stellte klar, Hildebrand habe seine Arbeit ausgezeichnet gemacht. Aber
auch aus der Sicht des Dachverbands der Wirtschaft ließ sich der Rücktritt allen großen Verdiensten zum Trotz im Interesse der Stabilität und der Reputation der Notenbank nicht vermeiden,
sagte Gerold Bührer. Denn die Glaubwürdigkeit der Notenbankführung sei ein zentrales Gut. Economy Suisse werde nun nach dieser Affäre die Unabhängigkeit der Nationalbank verteidigen. Die Schweiz solle sogenannte Whistleblower gesetzlich schützen. Das empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Als Whistleblower bezeichnet man Personen, die rechtswidrige Vorgänge an die Öffentlichkeit bringen, von welchen sie zum Beispiel am Arbeitsplatz erfahren. Die Schweiz erhält von der OECD auch Lob. Unter anderem dafür, dass die meisten Bundesangestellten verpflichtet sind, Verbrechen und Vergehen anzuzeigen, von welchen sie bei der Arbeit Kenntnis erhalten. Im aargauischen Bettwil wird voraussichtlich keine Asylunterkunft eingerichtet, denn der Kanton Aargau hat heute mitgeteilt, die Militäranlage könne nicht einfach so umgenutzt werden. Ein Gutachten habe gezeigt, dass es dafür eine Baubewilligung brauche. Das Bundesamt für Migration hat reagiert. Es lägen inzwischen 5 Gutachten vor und für den Bund sei nach wie vor nicht geklärt, ob es eine Baubewilligung brauche oder nicht. Die Wettbewerbskommission WEKO hat 17 Baufirmen im Kanton Aargau gebüßt mit insgesamt 4 Millionen Franken. Laut der WEKO haben sie in den Jahren 2006 bis 2009 unerlaubte Absprachen getroffen über Preise und über die Aufteilung von Märkten. Ein Video von der mutmaßlichen Schändung getöteter Taliban-Kämpfer durch US-Soldaten hat weltweit Empörung und Entsetzen ausgelöst. Das im Internet aufgetauchte Video zeigt angebliche US-Soldaten, die in Afghanistan auf die Leichen von Taliban-Kämpfern urinieren. US-Verteidigungsminister Panetta bezeichnete das Video als verabscheuungswürdig und ordnete eine Untersuchung an. Wer eine solche Tat begehe, müsse aufs Härteste bestraft werden. Ein Pentagon-Sprecher sagte, es gebe keine Hinweise, dass das Video nicht echt sei. Die Preise für Lebensmittel waren noch nie so hoch wie im Jahr 2011, das meldet die UNO. Sie misst seit 1990 die weltweiten Preise von 5 Warengruppen: Getreide, Öle und Fette, Fleisch, Milchprodukte und Zucker. Wie sich die Preise für Lebensmittel im Jahr 2012 entwickeln werden, sei schwer vorherzusagen, so die UNO weiter, weil unsicher sei, wie sich die Weltwirtschaft entwickle. Im Süden und im Zentrum Somalias verteilt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bis auf Weiteres keine Nahrungsmittel mehr. Betroffen sind über 1 Million Menschen. Als Grund gibt das IKRK das Verhalten der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz an. Sie würde seit rund einem Monat die Lieferungen in diese Regionen blockieren. Somalia ist seit dem letzten Jahr von einer Dürre betroffen. Millionen Menschen leiden Hunger. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.018 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.418 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2109 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,44 Rappen. Das Wetter, morgen im Norden wechselnd bewölkt und wenig Regen oder Schnee bei 3 Grad. In den Alpen und im Süden weiterhin oft sonnig und mit Nordföhn bis 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht's hier weiter. Dünner Silberstreifen. Die Lage in der Eurozone stabilisiert sich, aber Ungarn steckt im Schuldensumpf und die österreichischen Banken zittern am Rande mit. Dann Zeichen der Hoffnung. Burmas Regierung schließt einen Waffenstillstand mit der wichtigsten Rebellengruppe. Politik und Moral. Der Fall Hildebrand sorgt für leidenschaftliche Debatten, nicht nur am Stammtisch, aber...
Was immer da auch gesagt wird, es ist frei nach Karl Kraus so falsch, dass auch nicht das Gegenteil richtig ist, beziehungsweise auch so richtig, dass aber selbst das Gegenteil nicht falsch wäre.
Sagt der Psychoanalytiker Peter Schneider. Und schließlich fern der Normalität. 2 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti warten die Menschen noch immer auf Hilfe. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Endlich gibt es wieder Zeichen für etwas mehr Stabilität im Euroraum. Spanien und Italien sind heute billiger zu neuem Geld gekommen als erwartet. Und am Montag waren Investoren sogar bereit, draufzulegen, um Deutschland Geld leihen zu dürfen. Sie akzeptierten Negativzinsen. Ist das nun die Trendwende? EU-Korrespondent Urs Bruderer hat sich umgehört.
Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, sprach diesen Nachmittag von positiven Entwicklungen.
We saw several positive developments. We also saw interest rates.
So sei etwa die Zinslast für die schuldengeplagten Länder zum Teil dramatisch gesunken. Das zeige auch der heutige Erfolg Italiens und Spaniens bei der Beschaffung von frischem Geld.
Now also on the medium and long part with today's declines.
Dennoch mahnt Carsten Breski, Chefökonom bei der Bank ING, zur Vorsicht.
Es ist natürlich ein guter erster Schritt, aber mehr auch nicht.
Denn wenn Italien und Spanien heute zusammen gut 20 Milliarden auftreiben konnten, dann wohl deshalb, weil die EZB die Banken Europas im Dezember mit 500 Milliarden flutete. Und dieses Geld würde jetzt zum Teil in Staatsanleihen investiert, aber wohl nur zu einem kleinen Teil. Denn auch heute ging es letztlich um einen Klacks.
Das Volumen, für das Spanien und Italien heute im Markt waren, ist doch immer noch sehr klein im Vergleich zu dem, was vor allem Italien in den nächsten 6 Monaten noch refinanzieren muss.
In Zahlen. Italien braucht dieses Jahr ca. 350 Milliarden. Da sind die 10 Milliarden von heute nur ein Anfangserfolg. Da war aber auch Deutschlands Triumph. Es konnte Anfang Woche die Investoren sogar zur Kasse bitten dafür, dass es sich bei ihnen Geld lieh. Verkehrte Welt, panische Welt. So ING-Ökonom Breski.
Im Augenblick denken die Investoren wahrscheinlich, dass das Geld nicht mal mehr unter der eigenen Matratze sicher ist. Und der negative Zinssatz für deutsche Geldmarktpapiere ist wirklich nur zu erklären mit reiner Angst.
Konkret der Angst vor einem unmittelbaren Kollaps der Eurozone, der dazu führen könnte, dass nur noch Euros in Deutschland ihren Wert behalten und Euros zum Beispiel in Griechenland oder anderswo an Wert verlieren. Kurz, die Märkte sind zutiefst verunsichert. Für den ING-Ökonomen bestätigt das vor allem eine Lehre aus den letzten Jahren, nämlich,
dass die Märkte ein Schwarz- und Weiß-Denken haben oder auch lieben. Das heißt, einerseits wird dann mal gehandelt, dass der ganze Euroraum jederzeit auseinanderbrechen kann und andererseits dreht sich dann vielleicht mal wieder der Kompass und sehen wir, dass die Märkte sich nur auf positive Nachrichten richten.
Seit Anfang Jahr richten sie sich auf Positives. Man nimmt die Spar- und Reformanstrengungen Italiens wahr oder Spaniens. Man setzt auf den neuen Stabilitätspakt, der in 3 Wochen fertig sein soll. Man blendet die bösen Wirtschaftsprognosen und die schlechten Nachrichten aus Griechenland aus. Doch der Kompass kann schnell wieder drehen. Die Märkte seien super nervös, so Breski.
Das heißt auch, dass halt wirklich jedes kleine Detail ausvergrößert wird und zu großen Schwankungen auf den Märkten führen kann.
Darum hat EZB-Chef Draghi heute bei seinem Auftritt vor der Presse darauf geachtet, dass die positiven und negativen Details sich die Waage hielten. Den positiven Entwicklungen auf den Finanzmärkten stellte er die trüben Wirtschaftsaussichten gegenüber.
It's very hard. It's actually not possible to express a judgment of confidence.
Zuversicht sei derzeit unmöglich, so Draghi.
Urs Brudre berichtete. Ungarn taumelt, das Land steckt tief im Schuldensumpf. Nach Ansicht mancher Experten steht es sogar vor dem Bankrott. Ungarn ist mit rund 110 Milliarden Euro in der Kreide, somit auf dringende Unterstützung der Europäischen Union und des Währungsfonds angewiesen. Aber von der EU und vom IWF kommen vorerst nur Rügen und Drohungen. Wegen Verstößen gegen die Haushaltsdisziplin und weil die Regierung Orban die Unabhängigkeit der Notenbank beschneiden will. Um die Löcher im Staatshaushalt zu stopfen, müssen jetzt die Banken eine Sondersteuer an den Staat zahlen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Das waren noch Zeiten, als die Budapester Banken fette Gewinne nach Wien, München und Mailand überwiesen, die Tochtergesellschaften von Raiffeisen, Erste Bank und Unikredit verdienten mit Aktienhandel, Staatsanleihen und Krediten gutes Geld im aufstrebenden osteuropäischen Transformationsland. Das war vor Beginn der Krise 2008. Die Situation heute ist düster. Die Banken sind teils in die Verlustzone gefallen, haben mit faulen Krediten zu kämpfen und werden durch staatliche Maßnahmen zusätzlich gebeutelt. Mit der Finanzsondersteuer zum Beispiel, welche die nationalkonservative Regierung als erste in Europa eingeführt hat. Und zwar Knall auf Fall, ohne Anhörung der betroffenen Banken, wie der Ökonom Sándor Richter sagt.
Es gab keine Konsultationen mit den Banken. Wenn man nicht vorher versucht, eine Lösung zu finden, das für alle Teilnehmer irgendwie erträgbar sind, ist es ein schwerer Fehler.
Der Widerstand aus der Finanzwelt war deshalb von Anfang an massiv, auch weil die ungarische Bankensteuer beispiellos hoch angesetzt ist. Finanzinstitute in Ungarn zahlen bis zu 10-mal mehr Steuern als in anderen Ländern. In der Bevölkerung kommt es aber gut an, dass die Banken auch bluten müssen. Schließlich sollten in Krisenzeiten die Lasten verteilt werden, sagt Staatssekretär Zoltán Csefalvay.
Die wichtigste Frage, wie man die Lasten und Risiken verteilt zwischen der Bevölkerung, Staat und Wirtschaft. Ungarn hat dazu einige Maßnahmen eingeführt, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, aber anderswo kann man diese Sache nicht lösen.
Den Banken stehen aber noch weitere Probleme ins Haus, etwa die immer schlechtere Zahlungsmoral der Kunden. Vor allem Schuldner, die in Boomzeiten Hypotheken in Schweizer Franken abgeschlossen hatten, können die Kredite kaum mehr zurückzahlen. Zu stark ist der Franken inzwischen gestiegen. Die Regierung hat deshalb einen künstlichen Wechselkurs für Fremdwährungshypotheken festgelegt. Die Verluste tragen die Banken. Was sagen Sie eigentlich zu solchen Regelungen? Gar nichts.
Please understand, we are not giving interviews at all.
Man gebe dazu keine Auskunft, sagt die Sprecherin einer österreichischen Bank in Budapest. Die Banken wollen es nach den heftigen Konfrontationen mit der Regierung offenbar nicht noch zusätzlich mit ihr verscherzen. Der Ökonom Sándor Richter ruft dazu auf, den Krieg gegen die ausländischen Banken einzustellen. Sie seien zu wichtig für die ungarische Wirtschaft.
Man muss die Banken nicht lieben oder gern haben, das ist eine andere Sache. Aber ein Modus, wie wenn die zu finden mit den Banken, wäre sehr, sehr wichtig.
Noch aber sind die Banken die Prügelknaben in der ungarischen Krise. Manche ausländischen Institute erwägen gar den Rückzug aus Ungarn. Viele haben ihr Geschäft schon hinuntergefahren, Filialen geschlossen, Personal entlassen. Ihre ungarischen Töchter haben größte Mühe, an frisches Kapital zu kommen. Und bringen so auch ihre Mutterhäuser in finanzielle Schieflage.
Vor allem österreichische Banken sind am ungarischen Finanzinstituten beteiligt. In Österreich geht darum die Angst um, in den Sog der ungarischen Wirtschaftskrise zu geraten. Die Steuerzahler müssten dann einmal mehr den Banken zu Hilfe eilen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Wir müssen uns warm anziehen, hatte der Chef der österreichischen Erste Bankgruppe schon im Herbst gesagt, als er einen Verlust von einer 500 Millionen Euro im Ungarn-Geschäft bekannt gab. Auch Raiffeisen International musste Ende Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag abschreiben. Die Volksbanken AG will sich gar ganz aus dem Ostgeschäft zurückziehen und die Bank Austria hat ihre Ausbaupläne auf Eis gelegt. Rund 40 Milliarden Euro haben diese vier Institute in Ungarn an Krediten vergeben, an Häuslebauer und für Staatsobligationen. Das ist doppelt so viel wie etwa deutsche Banken. Ein Zahlungsausfall Ungarns käme teuer zu stehen, doch damit rechne sie nicht, sagt Birgit Nissner von der Ersten Bank.
Wirkliche Horrorszenarien sehen wir nicht im Raum stehen, so wie etwa eine Staatspleite, die in den Medien kursiert. Das hätte dann viel größere Auswirkungen, aber zurzeit fühlen wir uns mit dem Vorsorgen und mit dem Risikomanagement, das wir machen, auf der sicheren Seite.
Vor allem dank der Hilfe des österreichischen Staates, respektive dessen Steuerzahler, die die Banken mit mehreren Milliarden gestützt haben, mittels Partizipationsscheinen, Verlustübernahmen und Garantien. An eine Pleite Ungarns mag daher Österreichs Nationalbankpräsident Ewald Nowotny gar nicht denken. Die Lage sei schwierig, aber lösbar. Und die Banken seien vorbereitet, meint er optimistisch.
Die österreichischen Banken sind dafür kapitalmäßig entsprechend ausgestattet. Das heißt, es besteht keine Gefahr für die österreichischen Banken. Aber es ist natürlich wieder eine Herausforderung.
Aber auch Ewald Nowotny weiß, was auf dem Spiel steht. Ungarn braucht schnell Geld und viel Geld, ansonsten droht Zahlungsunfähigkeit. Und Österreichs Banken, die 40% aller ungarischen Schulden halten, müssten vom österreichischen Staat erneut gerettet und mit Kapital versorgt werden. Kapital, das Österreich auf dem internationalen Markt aufnehmen und viel höher als heute schon verzinsen müsste. Allein für die schon bestehenden Schulden, so die Warnung von Außenminister Michael Spindelecker, müsste das Land jährlich 3 Milliarden mehr an Zinsen zahlen. Das brächte das Budget ganz aus dem Lot. Kein Wunder versuchen Österreichs Behörden, die Risikofreudigkeit der Banken zu bremsen, weil sie ahnen, dass am Schluss der Staat die Rechnung bezahlen müsste. So wollten Nationalbank und Finanzmarktaufsicht die Kreditvergabe der Banken im Ausland beschränken. Doch da intervenierte die EU-Kommission. Diese Richtlinie verletze möglicherweise eine Grundsäule des EU-Binnenmarktes, nämlich die Freiheit des Kapitalverkehrs. Jetzt müssen die Behörden nochmals über die Bücher, zum Verdruss vieler österreichischer Steuerzahler, für die diese Freiheit kostspielig werden kann.
Die zivile Regierung Burmas will das Land öffnen, ein bisschen zumindest. Zum Neformkurs gehören Friedensgespräche mit den verschiedenen ethnischen Rebellengruppen. Jetzt kann Präsident Thein Sein einen neuen Erfolg verbuchen. Die Karen, eine der größten Minderheiten Burmas, hat in einen Waffenstillstand eingewilligt. Willi Germund ist Südostasien-Korrespondent. Er war kürzlich wieder im Land. Ich habe ihn gefragt, wer sind denn diese Karen, die seit Jahrzehnten gegen die Zentralregierung gekämpft haben?
Ja, bei diesen Karen handelt es sich um eine der insgesamt 130 ethnischen Minderheiten. Die KNU, das ist ihre politische Organisation, kämpft eigentlich so ungefähr seit 62 Jahren, also noch seit Zeiten des britischen Kolonialreiches gegen die Zentralherrschaft in Rangoon. Im Unterschied zu anderen bewaffneten Gruppen haben die Karen nie einen Waffenstillstand bisher akzeptiert mit der Regierung. Und jetzt sind es halt die zweite Gruppe nach den Shan, die kürzlich also einen Waffenstillstand unterzeichnet haben. Und das gilt im Grunde als relativ großer Fortschritt, weil gerade die Karen bisher immer sehr skeptisch waren.
Eben, weshalb waren denn die Karen so skeptisch? Weshalb haben sie sich geweigert, klein beizugeben?
Also zum einen wollten die Karen immer eigenständig sein. Das war schon unter den Briten so. Als dann Burma unabhängig wurde, hatte Aung San Suu Kyis Vater, Aung San, der Gründer Burmas, im Grunde die gleiche Politik fortgesetzt wie die Briten und diese ethnischen Minderheiten unterdrückt und versucht einzugliedern. Dagegen haben die Karen sich von Anfang an gewehrt, wie andere Gruppen auch. Es gibt heute insgesamt noch etwa 10 oder 11 bewaffnete Gruppen, die aktiv sind. Und die haben dann also gerade vom Grenzgebiet entlang der Grenze zu Thailand aus immer wieder gegen Rangoon gekämpft, sind auch sehr nah an Rangoon rangekommen. Und bei diesen Kämpfen im Laufe der Jahrzehnte sind Hunderttausende vertrieben worden, die heute auch zum Teil in Flüchtlingslagern im benachbarten Thailand sitzen.
Wie hat es denn die burmesische Regierung jetzt geschafft, diesen Waffenstillstand zu bekommen? Also was hat sie den Karen versprochen an Eigenständigkeit?
Es gibt zunächst mal ja nur einen Waffenstillstand und noch keine genaue Regelung darüber, wie die Zukunft aussehen soll. Diese ganzen Konflikte sind im letzten Jahr wieder aufgeflammt, als das damalige Militärregime eine neue Verfassung durchgesetzt hat, die eben beschloss, dass alle Milizen dieser ethnischen Gruppen in die Armee eingegliedert werden müssten. Das hat die KNU, also die Karen, nicht so getroffen, weil die ja ohnehin nicht mit der Armee zusammengearbeitet haben. Aber seit März gibt es eine politische Öffnung. Es gibt zielgerichtete Bestrebungen von Rangoon, von der Regierung, von Präsident Thein Sein, möglichst mit allen diesen bewaffneten Gruppen zu einem Einvernehmen zu kommen, um also dann anschließend nach Waffenstillständen oder Feuerpausen über eine Zukunft, eine mögliche Autonomie oder einen föderalen Status zu verhandeln.
Also da gibt es noch viele Hürden, bis es wirklich zu einer definitiven Einigung kommt.
Ja, im Grunde stehen alle Hürden noch genauso da wie gestern, wobei man natürlich schon sagen muss, dass es ein großer Fortschritt ist, dass man erstmal einen Waffenstillstand vereinbart hat. Das heißt ja auch, dass die Kämpfer beiden Seiten sich etwas zurückziehen werden, um Zusammenstöße zu vermeiden. Das heißt eben auch, dass die Lage in den betroffenen Gebieten sich entspannend wird. Also das ist schon ein großer Vorteil. Aber politisch ist das erst der erste Schritt. Das größte Problem auf beiden Seiten ist im Grunde, das gegenseitige Misstrauen zu überwinden.
Sie haben von der Öffnung gesprochen, der Öffnungsoffensive, muss man ja sagen, der burmesischen Regierung. Sie waren im Dezember in Burma. Wie stark ist denn dieses Bekenntnis spürbar?
Also in den Städten ist es so, als ob man in einem anderen Land zu Besuch ist gegenüber vor einem Jahr. Die Atmosphäre hat das sich so entspannt, dass man das also fast für unwirklich hält. Also früher konnte man die Angst spüren, mit Ausländern in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und geschweige denn mit ihnen zu reden. Als ich jetzt im Dezember da war, war das alles weg. Die Leute sind offen, sind freundlich, die laden sie zum Kaffee ein, Die haben keine Angst davor, mehr in der Öffentlichkeit mit ihnen gesehen zu werden. Es gibt keine Furcht mehr, über Politik zu sprechen. Also atmosphärisch hat sich das sehr stark geändert. In den Provinzen, auf dem Land ist das noch eine ganz andere Sache. Da haben sich die Strukturen noch gar nicht so sehr gewandelt. Und das jetzt wird eben auch noch nicht so ausprobiert von der Bevölkerung da. Über die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi kann man heute ganz offen sprechen und schreiben. Man kann auch in den burmanischen Medien darüber sprechen, dass politische Gefangene freigelassen worden sind, wo die Zensur dann aber eine Linie gezielt ist, wenn diese politischen Gefangenen davon sprechen, wie es ihnen im Gefängnis ergangen ist. Aber atmosphärisch ist das wirklich ein Wandel wie Tag und Nacht.
Das waren Erläuterungen von Willy Germund. Er kennt Burma aus eigener Anschauung. Es ist 18 Uhr und 35 Minuten, 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und jetzt geht es gleich ganz schweizerisch zu. Wir kümmern uns um die Schweizer Volksseele im Moment und blicken danach nach Haiti, wo vor einem Jahr die Erde bebte. Die Süddeutsche Zeitung sah es kommen. Die Affäre Hildebrand werde die Schweizer Psyche nachhaltig erschüttern, schrieb ein Kommentator. Und tatsächlich, wo immer sich derzeit ein paar Leute zusammenfinden, wird diskutiert. Über den einstigen Nationalbankpräsidenten, über Christoph Blocher, über Lügen, Intrigen, über die Moral im Staat. Inlandredaktor Raphael von Matt hat zugehört.
Auf den Straßen der Hauptstadt ist Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand das große Thema.
Ja, schlussendlich war es auch doch das Richtige gewesen, weil jemand, der so angeschlagen ist, muss auch zurücktreten. Eigentlich egal, ob das jetzt strafrechtlich richtig war oder nicht.
Er hat eine zweite Chance verdient, wenn ich es mal so sagen
kann. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Werk von SVP, dass sie ihn jetzt endlich weggehen. Aber der Blocher hat ihn ja schon vor einem Jahr weg gehabt, jetzt hat er ihn weg. Ob es die Schweiz nützt, sei dahingestellt.
Es ist gut, dass er zurücktreten, weil es hat es Ruhe, sonst hätte es keine Ruhe gegeben.
Auch drei Tage nach dem Rücktritt des Nationalbankpräsidenten wirkt die Affäre nach.
Meine Haltung ist, dass es mich unglaublich stört, wie die Leute alle geifern über den Hildebrand, über seine Fehler, die er gemacht hat, und so verrichtet und so unbeschreibliche Selbstgerechtigkeit. Oder?
Dass die Devisengeschäfte der Familie Hildebrand von SVP-Kreisen ans Licht gebracht wurden, lud die Affäre zusätzlich politisch auf. Das bewegte das Land und wirkte sich auch auf die Mediennutzung aus. Hansi Voigt, Chefredaktor von 20 Minuten Online.
An dem Tag, wo Hildebrand zurücktrat, haben wir jetzt eigentlich eine neue Rekordzugriffszahl gehabt. An dem Tag waren ungefähr 790.000 verschiedene Geräte, die auf uns zugegriffen haben. Aber dahinter verbirgt sich eine Rekordmenge an Lesern. Das Thema interessiert wahnsinnig.
Hildebrand lässt die Leute nicht kalt. Auf 20 Minuten online kommentierten allein am Montag über 3000 Leserinnen und Leser seinen Rücktritt. Auch die Zeitungsleser griffen so häufig zur Feder wie seit der Minarett-Initiative nicht mehr. So hat der Zürcher Tagesanzeiger dreimal mehr Leserbriefe erhalten als in ruhigen Zeiten. Und was die zuständige Redaktorin Gabriella Hofer erstaunt, die Lesermeinungen seien einhellig gewesen.
Also die Leute, die sich jetzt bei uns gemeldet haben, die waren jetzt eindeutig, ja klar, hinter Hildebrand.
Auch bei anderen angefragten Zeitungen heißt es, die Reaktionen seien mehrheitlich zugunsten von Hildebrand ausgefallen. Ob pro oder contra Philipp Hildebrand, die Affäre bewegt.
Raphael von Matt. Peter Schneider ist Psychoanalytiker, Autor und als Kolumnist nimmt er regelmäßig Stellung zu gesellschaftlichen Fragen. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich denn erklärt, dass dieser Fall Hildebrand die Schweizer Bevölkerung derart aufwühlt.
Ich glaube, man muss nicht unbedingt Psychoanalytiker dafür sein, um den anreizenden Stoff der ganzen Geschichte zu erkennen. Das ist einmal die Beteiligung von Blocher. Es ist das andere Mal jemand, der ganz im Zentrum wirtschaftlicher Macht steht. Und es hat eben noch einigen boulevardesken Stoff, diese ganzen Zwischenbriefträger, Bankgeheimnis und so. Und das zusammen ergibt ein Gemisch, aus dem man, glaube ich, ziemlich lange eine Suppe kochen kann.
Eben am Anfang waren es ja zwei mächtige Männer, Blocher und Hildebrand, die aneinander geraten sind. Das roch nach einem Kampf von Gut und Böse. Man konnte Partei ergreifen. Das ist ein klassischer Aufreger.
Das gehört sicher auch dazu, wobei ja der Witz ist, dass je länger man sich die Einzelheiten anschauen kann, dass die Grenzen von Gut und Böse ja irgendwie komisch vermischen und man trotzdem das Gefühl hat, man muss sich sozusagen für irgendeine Seite entscheiden. Und das, denke ich, ist auch ein Indiz dafür, dass das vielleicht eine Art von Pseudokonflikt ist, auf dem man da wie gebannt starrt, bei dem man aber gleichzeitig das Gefühl nicht los wird, eigentlich sollte uns das gar nicht so beschäftigen.
Sie sagen Pseudokonflikt, aber es ist doch wichtig, wer wann was gewusst und gesagt hat oder gar gelogen hat. Es geht um Transparenz, um Verantwortlichkeit, ja letztlich um die Wahrheit.
Ja, nun darf man die Wahrheit eben auch nicht überziehen, wenn man überhaupt noch einen Begriff von Wahrheit haben will. Nicht, wenn man sich das ja nur in seinem eigenen Alltagsleben anschaut, wer weiß schon ganz genau, wann er was, wie, in welcher Formulierung genau gesagt hat. Und ich glaube, auf der Ebene ist das Problem ja gar nicht zu lösen, sondern es werden dann nur immer wieder neue Fakten auf den Tisch kommen können, bei denen man dann immer wieder die alten Zweifel und die alten Grabenkämpfe haben kann. Ich glaube, die Frage wäre ja eher, warum gibt es ein Reglement, das nicht sicherstellt, dass wenn man sich dran hält, man auch rechtlich, moralisch auf der richtigen Seite ist? Wozu braucht es eigentlich diese Zusatzmoral noch, um das Ganze zu beurteilen? Und ich glaube, das ist eher die Frage. Und da die Frage nicht wirklich beantwortet werden kann, ist es eben auch so schwierig, in dieser Auseinandersetzung irgendeine vernünftige Stellung zu beziehen.
Der Kern der Affäre ist ja unbestritten. Philipp Hildebrand, seine Frau oder beide zusammen haben die Dollarkäufe veranlasst. Aber das Unbehagen, wenn ich das richtig begreife, das Unbehagen vieler Leute geht ja tiefer. Sie sorgen sich um die Integrität von wichtigen Staatsvertretern, um die Institutionen gar.
Es ist immer so mit der Integrität oder mit moralischen Fragen. Je weniger man den Eindruck hat, man kann etwas politisch beeinflussen und je weniger auch die Politik Richtlinien vorgeben kann, wie etwas zu sein hat und je weniger die Bürger an diesem Entscheidungsprozess beteiligt sind, desto mehr müssen sie sich dann eben in solche moralischen Debatten flüchten.
Steckt hinter all dieser Diskussion aber nicht auch das Bedürfnis nach moralischen Leitplanken, also zu wissen, was in unserer Gesellschaft gerade jetzt in Zeiten der Eurokrise für alle gilt in der Gesellschaft, selbst wenn es juristisch erlaubt ist?
Ja, ich glaube, das weiß man eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass man mit diesen ewigen Werten, auf die man dann immer wieder gerne in solchen Krisenzeiten zurückgreift, gar nicht so weit kommt. In dieser Zeit, wo man den Eindruck hat, politisch kann man gar nichts machen, greift man dann zu solchen vermeintlich sicheren moralischen Werten, an die sich die Menschen halten sollen. Aber gerade in diesen Debatten um diese Werte sieht man ja, dass die überhaupt nicht feststehend sind, sondern dass die sehr interessegeleiteter Interpretation benötigen. Und ich glaube, es wäre eher an der Zeit, also die politische Auseinandersetzung zu stärken, als zu solchen überzeitlichen Werten zurückkehren zu wollen.
Wie geht es denn Ihnen persönlich? Wie stark beschäftigt Sie jetzt diese ganze Debatte?
Ja, ich spüre einen gewissen Ärger, dass ich mich natürlich auch dieser Debatte nicht entziehen kann. Also man müsste ja schon wirklich Ohren und Augen verschließen, um davon nichts mitzubekommen. Und der Ärger bezieht sich eigentlich darauf, dass ich eben den Eindruck habe, was immer da auch gesagt wird, es ist eben frei nach Karl Kraus so falsch, dass auch nicht das Gegenteil richtig ist, beziehungsweise auch so richtig, dass aber selbst das Gegenteil nicht falsch wäre. Also man fühlt sich in eine Geschichte eingespannt, in der man eigentlich gar nicht vernünftig Stellung beziehen kann, sondern in der man sich dieser Logik, die von den Protagonisten dieser Geschichte jetzt einmal gesetzt ist, nur noch irgendwie unterwerfen kann.
Das waren Einschätzungen des Psychoanalytikers Peter Schneider. Der 12. Januar 2010 um 7:17 Uhr. Ein Moment, den auf der Karibikinsel Haiti niemand vergisst. Ein Erdbeben mit der Stärke von 7,3 auf der Richterskala erschüttert die Großregion um die Hauptstadt Port-au-Prince. Der Beginn einer Katastrophe, die die Welt bewegt. Mehr als 200.000 Menschen sterben, Hunderttausende werden verletzt. Port-au-Prince und viele Gemeinden in der weiteren Umgebung werden praktisch zerstört. Mehr als 1,5 Millionen Menschen werden obdachlos. 2 Jahre danach ist laut der UNO etwa die Hälfte des Schuttes weggeräumt. Aber noch immer campiert 500.000 Menschen in Zelten auf öffentlichen Plätzen. Hunderttausende leben in provisorischen Unterkünften von internationalen Organisationen. Daniel Voll war eben in Haiti unterwegs.
Zelte und kleine Holzhäuser, soweit das Auge reicht. Mit einem Grundriss von etwa 4 auf 4 Metern, weißen Bretterwänden, einem Wellblechdach stehen sie in Reihe und Glied. Gorai heißt die neue Stadt, 15 Kilometer außerhalb von Port-au-Prince. Internationale Organisationen haben sie in den letzten Monaten aus dem Boden gestampft. Notunterkünfte für über 100.000 Obdachlose. Offiziell sind diese Holzhütten Provisorien, doch die Bewohner stellen sich offenbar auf ein längeres Verweilen ein. Viele haben bereits Hecken und Gärten angelegt, Büsche spenden in der baumlosen Ebene etwas Schatten. Am Wegrand haben sich Händler eingerichtet, verkaufen Früchte, Lebensmittelkonserven, Getränke und vieles andere. Einer von ihnen ist Boston. Er sitzt unter einem Sonnenschirm und bietet Prepaid-Karten für Mobiltelefone an. Eine der wenigen Möglichkeiten, in Gorai Geld zu verdienen. Resigniert zuckt Boston mit den Schultern. Arbeit ist nicht das Einzige, das hier draußen fehlt. Auch kein Wasser, kein Strom, keine medizinische Hilfe oder andere Infrastruktur. Man lässt uns hier allein, sagt Boston. Etwa 4 Kilometer weiter sitzt Sonny Lubois vor einem Holzhaus. Eine rote Kappe auf dem glatt rasierten Schädel. Sonny ist Vorsteher des Quartiers 5B von Gorai, in dem etwas mehr als 70 Familien leben. Eine UNO-Organisation hat hier eine Holzbaracke aufgestellt, als Schulzimmer für 3 Klassen. Auch freiwillige Lehrer hat Sonny gefunden, aber wie diese unterrichten sollen, weiß er nicht. Denn Schulmaterial gibt es nicht. Zwar hat Präsident Michel Martelly kürzlich den kostenlosen Schulunterricht für alle Kinder angekündigt. Doch wie er dieses Versprechen finanzieren will, ist vollkommen unklar. Von dieser Seite erwartet Sonny auch nichts. Der Staat existiert nicht, da ist er sich mit Nachbar Felix einig.
L'État ici n'existe pas.
Oui, ça pas existé.
Mais calculo là souvent on trouve les ONG,
les organisations
internationales qu'on peut aider en Haïti. Mais pour l'État, il n'existe pas.
Dass der Staat versagt und internationale Organisationen helfen, ist in Haiti schon lange so. Seit Jahrzehnten schon sind mehrere tausend Entwicklungsorganisationen im Land, schon vor dem Erdbeben also. Haben Lebensmittel verteilt, medizinische Hilfe geleistet oder die Landwirtschaft in den vernachlässigten Provinzen unterstützt. Und nun engagieren sich viele dieser Organisationen auch im Wiederaufbau von zerstörten Häusern. Ami Marie-José hat vor kurzem ihr neues Haus bezogen. Ein einziger Raum mit etwa 26 Quadratmetern Grundfläche. In einer Ecke auf einem Tisch steht das Koch- und Essgeschirr gegenüber 2 Betten mit einem Moskitonetz. Doch ganz glücklich scheint die Frau nicht. Sie deutet auf die große Öffnung im Dachgiebel, die ausreichend frische Luft ins Haus führen soll. Auch während der heißen Sommermonate. Während der Regenzeit bläst der Sturmwind auch viel Wasser ins Haus. Die Lüftung ist viel zu groß. PEX-Projektleiter Roland Hürlemann nickt. Das Haus von Ami Marie-José war ein Prototyp, ein Modell für 100 neue Häuser, die das Hilfswerk der Evangelischen Kirchenschweiz in der Landgemeinde Petit-Gouaf bauen will. Nun wird einiges angepasst, eine große Öffnung im Dachgiebel wird verkleinert.
Das ist mehr die Auffassung, denke ich, von uns Europäern, dass es heiß ist im Haus. Die Leute selber benötigen das eher nicht. Also das wurde jetzt im Komitee besprochen, die Höhe des Hauses. Dass wir eigentlich jetzt die nächsten Häuser tiefer bauen werden.
Das Komitee ist für Roland Hürlemann der wichtige Kontakt zur Bevölkerung. 6 Einheimische, die bei der Weiterentwicklung der Versuchshäuser und der Kontrolle der Baustelle mitarbeiten. Und sie sammeln die Wünsche für weitere Änderungen am Projekt. Dass Häuser nur aus einem einzigen Raum bestehen und die Bewohner selber eine Trennwand einbauen müssen, ist bei den Komiteemitgliedern wie Patrick gar nicht gut angekommen.
Ça est vraiment, vraiment, vraiment inacceptable pour les bénéficiaires. Maintenant, nous, les comités, nous va nous rejoindre avec les pères, faire des discussions sur ça, et puis on va nous dire, et il va faire des modifications sur l'âge.
Doch mit der Grundstruktur des Hauses sei man sehr zufrieden. Diskussionen zwischen Komitee und Roland Hürlimann gibt es auch um die 300 Häuser, die Hex renovieren will. Weil davon oft kaum mehr als Teile des Fundaments erhalten bleiben, sprechen die Einheimischen im Komitee von einem neuen Haus. Während Hex den Akzent auf Renovation legt. Nicht nur, weil das Budget knapp ist.
Das andere ist auch, den Leuten zu zeigen, dass wir nicht hierher kommen und einfach alles niederreißen und neu aufstellen, dass wir ohne Ende Geld zur Verfügung haben. Dass wir eigentlich mehr oder weniger das machen, dass die Leute selber auch tun würden, wenn sie die Mittel dazu hätten. Einzig, dass wir sicherstellen, dass es erdbebensicher ist und gegen Hurricanes sicher ist.
Dies trifft ein Grundproblem. Die großen Hilfsversprechen der Staaten und der internationalen Organisationen unmittelbar nach dem Erdbeben vor 2 Jahren haben große Erwartungen geweckt. Doch von den versprochenen 5 Milliarden Dollar für die ersten beiden Jahre ist bisher kaum die Hälfte eingetroffen. Und dieses Geld wurde vor allem an internationale Organisationen ausbezahlt, die in den ersten Monaten humanitäre Hilfe geleistet haben. Investitionen in den Aufbau von provisorischen Unterkünften, wenig für den Wiederaufbau. Ökonom Camille Chalmer, Direktor bei der Plattform für eine alternative Entwicklung in Haiti, geht dabei vor allem mit der eigenen Regierung hart ins Gericht.
Quand on regarde différents champs, que soit le logement, que soit l'éducation, la santé, il y a beaucoup de déclarations démagogiques, par exemple au niveau de l'éducation, mais il n'y a rien de nouveau, absolument rien de nouveau par rapport au plan qui existait antérieurement. Donc il n'y a pas de reconstruction et on se rend compte qu'on est à peu près dans une situation très semblable à celle qui a suivi le séisme.
Viele schönen Erklärungen, aber keine spürbaren Verbesserungen im Wohnungsbau, in Bildung oder Gesundheit. Sängerpräsident Michel Martelly hatte einen Fehlstart. Seit Mai im Amt brauchte er ein halbes Jahr, bis das Parlament seinen Premierminister akzeptierte. Ein großer Zeitverlust. Die Historikerin Susi Gastor zieht darum die bittere Bilanz. Die Gelegenheit, den Wiederaufbau für einen neuen Start zu nutzen, habe man verpasst.
L'opportunité qu'a offert le tremblement de terre de pouvoir repenser les choses. Ces gens-là vivaient mal et aujourd'hui ils vivent encore peut-être pire.
Für viele Menschen in Haiti sei das Leben noch immer schlechter als vor dem Erdbeben. Und schon damals herrschte in Haiti der humanitäre Notstand.
Daniel Voll über die Situation derzeit in Haiti. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.